Wir haben es in der Einleitung schon gehört. Wir haben heute einen Tag, wo wir uns da erinnern, an den Heiligen Geist, der empfangen wurde an Pfingsten. Und Jesus Christus hat kurz bevor er eigentlich in den Himmel gefahren ist, zurückgekehrt ist zum Vater, verheißen, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dass das eine Auswirkung wird haben auf das ganze Leben und Handeln der Jünger. Wir lesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird oder gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Ereignis ab Pfingsten war also ein einmaliges Anstoßereignis, das bis heute dauert. Denn der Heilige Geist ist ja nicht nach Pfingsten dann einfach in den Ruhestand gegangen, irgendwo Rente, jetzt habe ich meinen Auftrag erledigt, sondern er ist ja dann gekommen, um seinen Auftrag weiterzuführen. Aber was bewirkt jetzt der Heilige Geist in unserem Leben? Und wie merken wir, dass er am Werk ist? Dazu gibt Paulus uns eine kurze Zusammenfassung im Galater 5, 16, 33. bis 23. Wir werden die gerade zusammen lesen. Galater 5, 16 bis 23. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraus sage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ich lese nochmal Verse 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Der Paulus knüpft seine Aussagen in diesen Versen mit dem vorherigen Abschnitt zusammen. Und im vorherigen Abschnitt, Verse 1 bis 15, der fängt spannend an, der steht: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und er endet mit Vers 14 und 15, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und frisst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Der Paulus hebt also in den vorherigen Versen raus, dass Galater einander nicht gegenseitig zerfleischen sollen. Und dass die Erfüllung vom Gesetz in einem Wort möglich ist, nämlich in der Liebe. Und jetzt folgt eigentlich die Alternative. Die Alternative zu dem gegenseitigen Streiten, zu dem gegenseitigen Zerfleischen. Und die Antwort ist eine Aufforderung, ein Befehl: wandelt im Geist. Und es ist nicht irgendein Geist, den der Paulus da meint. Nein, es ist der gleiche Geist, den eben Jesus Christus verheißt hat, der an Pfingsten ausgegossen worden ist, den wir in uns haben dürfen. Und der Geist, der Heilige Geist, ist jedem, der glaubt. Jedem, der das Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen hat. Und er will in jedem Quelle von der Heiligkeit sein und eine Veränderung führen und wirken. Und gleich sind wir als Christen mit der Realität konfrontiert. Und zwar der Realität, dass wir immer noch in einer sündhaften Welt sind. und dass wir selbst mit dem Heiligen Geist immer noch mit der Sünde konfrontiert sind. Gott zwingt niemandem ein sündloses Verhalten auf, sondern es ist ein riesiger Konflikt in Gang. Der Geist gegen das Fleisch, das Alte gegen das Neue, das Vergangene gegen das, was gekommen ist. Das eigentlich schon Besiegte gegen den Sieger. Und immer wieder werden wir in dieser Welt mit Versuchungen konfrontiert, mit der Realität von dem Kampf, den da der Paulus ganz praktisch vor Augen führt. Der Kampf mit der Sünde. Und wir müssen immer wieder tagtäglich Entscheidungen treffen in dieser Welt. In einer Welt, wo wir eigentlich nur noch Fremdling sind, aber eben trotzdem noch drin sind, trotzdem noch konfrontiert werden. Das Leben als Christ nimmt uns nicht einfach aus dieser Welt raus. Wir werden nicht einfach entrückt, wenn wir uns bekehrt haben. Das wäre ja schön gewesen. Aber dann würde ich da von leeren Rängen reden. Hoffentlich. Aber wir werden erneuert durch die Bekehrung. Und so hebt der Paulus da die Realität raus, wo wir auch heute noch drinstehen. Wo er selber im Kampf war. Und er beschönigt die Realität nicht. Der Kampf ist real. Die Konfrontation tagtäglich mit der Sünde ist eine Realität, die wir uns stellen müssen. Aber der Paulus lässt uns nicht mit dieser Realität irgendwo verloren in dieser Welt, sondern er zeigt uns jetzt eine Lösung auf für den Kampf. Gott lässt uns nicht schutzlos in dieser Welt, sondern er gibt uns einen Ausweg aus der Sünde. Wir haben einen Beistand bekommen, der uns hilft dabei, der Heilige Geist, Gott selber, der in uns wohnt und wirken will. Und darum geht jetzt der Paulus darauf ein, was eben das Wandeln im Geist ist oder eben zuerst nicht ist. Wir lesen Verse 18 bis 21. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge beständig tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Lösung für das Sündenproblem ist also das Wandeln im Geist. Ganz eine einfache Lösung. Das Wandeln im Geist ist die Lösung. Denn wir sind durch das Wandeln im Geist, durch den Heiligen Geist, der in uns ist, durch die Erlösung nicht mehr länger unter dem Gesetz der Sünde. Wir sind nicht mehr gefangen und unter dem Urteil vom Gesetz. Es gibt keine Verurteilung mehr. Der Paulus beschreibt das noch etwas genauer, was er da meint, im Römer 8, 2 bis 4. Römer 8, 2 bis 4 steht nämlich: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen, um die Sünde im Fleisch, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Jesus Christus macht uns frei vom Gesetz, von der Sünde und vom Tod. Das Gesetz, das seit dem Sündenfall jeder Mensch zum Verhängnis wird, jedem Mensch zur Verurteilung führt. Das Gesetz, wo niemand kann gerecht sein. Doch Jesus Christus hat das einzige, das Gesetz vollständig erfüllt, indem er Mensch geworden ist. Und indem er das Gesetz absolut gehalten hat. Und so hat er Gerechtigkeit erwirkt, die wir selber nicht haben können. Und er hat uns im Sterben und Auferstehen dafür bezahlt, für das, was wir nicht zahlen können. Und durch ihn können wir jetzt also gerecht gesprochen sein. Gerecht gesprochen sein vom Gesetz der Sünde. Und wir kommen unter ein neues Gesetz. Und das ist spannend, wie der Paulus da im Römer schreibt. Wir kommen unter das Gesetz vom Leben. Also wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern unter einem neuen Gesetz, unter dem Gesetz vom Leben. Und das Leben, das kann jeder haben, der glaubt. Jeder, der einen Buss hat über seine Sünde, umgekehrt ist, gesehen hat, ich brauche jemanden, der für mich einsteht. Und der jemand kann nur in Jesus Christus sein, in seinem Werk am Kreuz. Nur durch das können wir gerecht sein vor Gott. Und so können wir eigentlich durch den Glauben eben den Heiligen Geist über in dem, wo wir wandeln sind. Und nur so können wir auch in dem Geist wandeln, indem wir eben unsere Sünden bekennen und gerecht gesprochen werden durch Jesus Christus. Und das bedeutet einen ganz grossen Kontrast zum Leben im Fleisch, zum Leben vor unserer Bekehrung, zum Leben ohne Gott. Und diesen Kontrast beschreibt Paulus jetzt, indem er diese Sachen eigentlich auflistet. Indem er auflistet, was bedeutet, eben nicht im Geist zu wandeln. Was das Leben bedeutet, das nicht vom Geist bewirkt wird. Denn wenn wir uns nicht vom Geist leiten lassen, oder nicht leiten lassen, macht sich die Sünde und die Auflehnung gegen Gott breit. Es gibt keinen neutralen Zustand, wenn es ums Gesetz von der Sünde oder vom Leben geht. Und das betrifft jeden Bereich von unserem Leben. Und so listet der Paulus da eigentlich 4 Kategorien von der Sünde auf. Kategorien, wo sich zeigt, was passiert, wenn wir uns eben versperren gegen den Geist. Wenn wir Gottes guten Willen nicht folgen. Und darum ist Sünde nicht etwas Harmloses, auch im Leben des Christen nicht. Sünde ist eine Beeinträchtigung von unserer Beziehung zu Gott, vom Wichtigsten, was wir im Leben haben. Und das ist die Früchte, an dem wir erkennen, dass eben etwas nicht von Gott ist. Jesus sagt selber in Matthäus 7,16, an ihrer Früchte werdet ihr sie erkennen. Sammelt man nach Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? An diesen Früchten erkennt man, ob etwas vom Geist gewirkt ist oder nicht. Und wir werden jetzt kurz die 4 Kategorien schemahaftig durchgehen, was eben die unreinen Früchte sind. Und dabei wird dem einen oder anderen vielleicht etwas auffallen und jedem hoffentlich etwas auffallen in seinem eigenen Leben. Die erste Kategorie, das sind sexuelle Sünden. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Und all das sind Begriffe, die etwas gemeinsam haben. Dass da nämlich nicht nur wir selber betroffen sind, sondern auch andere direkt oder indirekt betroffen werden. Und Sexualität, das ist eigentlich grundsätzlich etwas Gutes. Aber es gehört in eine klare Grenze von der Ehe. Es kann nicht beliebig ausgelebt werden, wenn das in der Welt überall propagiert wird. Du kannst doch machen, was du willst und du kannst fühlen, wie du willst und dann kannst du das machen. Aber Gott hat ganz klare Grenzen gesetzt in diesem Thema. Und wir müssen klar verstehen, warum das so ist. Warum hat das Gott gemacht? Wir nehmen das manchmal so als selbstverständlich her, ja, die Bibel sagt halt, aber warum hat Gott sich da etwas überlegt dahinter? Gott ist nämlich nicht einfach ein Spielverderber, der uns etwas vorenthalten will, sondern die Sexualität gehört in einen festen Rahmen der Ehe, weil die Ehe etwas ganz Wichtiges ist. Weil die Ehe ein klares Bild auf Jesus Christus und seine Liebe zu der Gemeinde ist. Im Epheser 5, 32 lesen wir von dem, wenn der Paulus vorher von der Ehe schreibt, dieses Geheimnis ist groß, also das Geheimnis von der Ehe, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also der Paulus deutet da den Rahmen, die Beziehung von der Ehe auf die Liebe Jesus Christus zu der Gemeinde. Die Ehe ist damit und damit auch die zugehörige Sexualität ist drum heilig, weil Gott die Ehe als Gleichnis auf seine Liebe und Beziehung zu seiner Gemeinde eingesetzt hat. Das ist der Grund, warum Gott da Grenzen setzt. Und die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde, die ist exklusiv. die ist verbindlich, die ist treu, die ist ewig angelegt. Und so wie die Beziehung Gottes zur Gemeinde genau die Eigenschaften hat, ist eben auch ein Abbild von dem, die Ehe mit diesen Eigenschaften annotiert. Wird das ein riesiges Problem, wenn Gottes Liebe zu uns nicht exklusiv, nicht verbindlich, nicht treu, nicht ewig wäre. Und so werden wir unsere Beziehungen, unsere Ehen auch in diesem Bild gestalten. Ich würde dich fragen, wenn du in einer Ehe, in einer Beziehung bist, gleicht deine Ehe dem Bild? Dem Bild, das ist das ein Abbild dafür von der Liebe Gottes zur Gemeinde? Und wenn du merkst, dass das nicht so ist, dann ist heute vielleicht der Tag, wo man mal mit der Frau zusammenhockt und mal anschaut, was müssen wir ändern. Wie müssen wir unsere Ehe gestalten, dass wir das Abbild dürfen ziehen? Dass wir die Liebe Gottes widerspiegeln in dieser Welt durch unsere Beziehung. Sexuelle Sünde richtet sich also nicht nur gegen mich und meinen Nächsten, sondern auch gegen Gott. Weil das Abbild von dieser Liebe Gottes zur Gemeinde damit geschändet wird. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Man könnte es mit religiösen Sünden überschreiben. Götzendienst und Zauberei. Götzendienst ist dabei alles, was eigentlich die Verehrung von anderen Sachen als Gott ist. Und das sind nicht nur Sachen, das sind nicht nur irgendwie mein Buddha, wo ich daheim noch rumstehen habe, weil der so schön war, den ich aus Afrika mitgenommen habe oder wo auch immer ich in der Ferien war. Nein, das können auch Ideen sein. Das können auch Vorstellungen sein. Zum Beispiel die Verehrung von der eigenen Freiheit, die heute in dieser Gesellschaft so stark ist. Ich darf machen, was ich will. Ich habe Anspruch auf das. Es ist meine Freiheit. Oder mein eigener Egoismus, die Vergötzung von meinem eigenen Egoismus, wo wir in den sozialen Medien immer wieder sehen. Ah, noch ein Snapchat, und dort noch ein Instagram-Post, wo ich mich profiliere und gut muss darstellen. Und mich selber vergötzen. Zauberei, was ist das? Zauberei, das ist ein direktes Ablehnen von Gott, ein Versuch, ohne Gott zu schaffen. Dämonische Macht anstelle von Gott in Anspruch zu nehmen. Es ist also eine direkte Auflehnung gegen Gott, ich brauche dich nicht, ich nehme lieber die andere Alternative. Wenn wir zur dritten Kategorie kommen, die können wir mit zwischenmenschlichen Sünden umschreiben. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid und Mord. Und das ist die längste Liste, die wir da sehen, denn das ist auch die Liste, die am meisten und am schnellsten offenbart wird im Alltag. Weil da sind unsere Mitmenschen direkt betroffen. Es sind Sünden, die gegen das Gebot Liebe deinen Nächsten verstoßen. Und ich glaube, jeder kann sich unter diesen Begriff vorstellen, was damit gemeint ist. Und jeder findet sich wahrscheinlich einem oder anderen von diesen Begriffen. Und wenn nicht, dann hilft es vielleicht mal, die Bergpredigt zu lesen, wo Jesus das noch ein bisschen mehr ausführt. Die vierte Kategorie, das sind eigentlich Sünden gegen sich selber. Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und da zerstören wir uns selber und unseren Körper, aber vor allem auch unseren Verstand. Und da ist jeglicher Drogenkonsum, jegliche Selbstverstümmelung oder Selbstabwertung einzuordnen. Gott hat uns einen wunderbaren, funktionierenden Körper gegeben. Ein Meisterwerk. Und das wollen wir als kostbares Geschenk achten, wertschätzen, ehren, was Gott da gemacht hat. Und nicht einfach achtlos wegwerfen. Und Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, damit wir eine Verantwortungsfähigkeit in unserem Handeln dürfen haben. Und den Verstand können wir nicht einfach vernebeln, abtöten oder irgendwo eine Ausrede suchen, warum der Verstand für uns nicht wird gelten. Und es wird so oft versucht, sich irgendwo mit Drogen, mit Alkohol aus dem Problem rauszuziehen, aus dem Alltag rauszuziehen, aus deinen Schwierigkeiten rauszuziehen und Verantwortung abzuschieben. Im Gericht ist, wenn man unter Alkoholkonsum ist in der Schweiz, wird das mindernde Umstände geben. Ich habe kürzlich erfahren, dass es in Polen gerade umgekehrt ist. Wer Alkohol trinkt, der hat sowieso gerade ein Problem im Gesetz. Aber bei Gott gibt es auch keine mindernden Umstände, wenn wir unseren Verstand vernebeln, wenn wir unseren Geist abtötet, unser Gewissen abtötet. Das ist kein Grund, um unsere Verantwortung rauszunehmen. Und darum warnt uns der Paulus da davor, das zu machen. Und der Paulus endet mit dem Wörtli und dergleichen. Und es hebt damit heraus, dass die Liste nicht vollständig ist. Und ich muss dich jetzt eigentlich enttäuschen, wenn du jetzt die Liste durchgelesen hast und gemerkt hast, ah, ich bin da jeder betroffen. Die Sünde, die ich mache, ist da gar nicht aufgelistet. Nur mal Glück gehabt. Nein, es ist keine abschließende Liste. Und wenn du ertappt worden bist in etwas, was da nicht aufgelistet ist, dann musst du auch dahinter. Es ist ein Orientierungspunkt, ein Schema, an dem wir erkennen können, ob etwas vom Geist oder eben nicht vom Geist ist. Und so können wir uns nicht hinter dieser Liste verstecken, sondern wir müssen anhand vom Wort Gottes immer wieder prüfen, gehört das, was ich jetzt gerade mache, auch noch darauf. Und wie das genau geht, das werden wir am Schluss noch anschauen kurz. Ich werde dann noch weitergehen. Die Warnung für die Sünde ist klar, was der Paulus macht. Das Reich Gottes steht auf dem Spiel. Und dabei geht es da bei dieser Warnung nicht darum, dass wir ab und zu mal fallen, versagen oder in der Sünde mit dem Kampf irgendwie versagen. Nein, der Paulus schreibt ja am Anfang ganz klar, dass er die Realität von dem Kampf kennt und dass er weiß, dass wir das machen, was wir eigentlich nicht wollen. Wenn wir eben in dem Kampf schwach sind, wenn wir es eben aus uns heraus selber nicht können. Also der Paulus schreibt da nicht darum, aha, du bist jetzt einmal gefallen, hast den Kampf irgendwo verloren, jetzt hast du halt das Problem, das Reich Gottes verspielt, sorry. Und das geht es nicht da. Dann würden wir etwas Falsches ins Wort Gottes hineinlegen. Es geht um die Realität von dem Kampf. Es geht darum, dass wir eben beständig in Sünde verharren, dass wir den Heiligen Geist komplett aus unserem Leben ausklammern, dass er eben nicht in unser Leben darf sprechen. Dass wir sagen, da, Heiliger Geist, hast du mir nichts sagen. Und das ist nicht etwas Harmloses. Das Nichtwandeln im Geist ist etwas Zerstörerisches. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen. Und so ist die Sünde ein riesiges Problem in dieser Welt. Und auch für uns heute noch als Christen ein riesiges Problem. Aber wir haben eine Lösung dafür. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel und eben bewirkt etwas ganz anderes. Nämlich etwas Lebensbringendes, etwas Gutes, etwas Erbauendes. Denn der Geist, der bewirkt Frucht gegen die Sünde. Er bewirkt Frucht, die uns eben bestehen lässt in diesem Kampf. Und es ist wichtig, dass das nicht unsere Frucht ist, sondern das ist die Frucht vom Geist. Das ist also nicht etwas, wo wir in einer Mikro-Club-Schule könnten lernen, antrainieren. Und dann habe ich jetzt die Frucht vom Geist. Je! Yeah. Nein, es ist etwas, das uns geschenkt muss werden und wir in Anspruch nehmen müssen. Und wir werden jetzt die Früchte kurz lesen, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Frucht vom Geist oder die Frucht des Geistes, in Einzahl geschrieben im Original, sieht ganz anders aus als die Frucht von der Sünde. Es gibt einen substanziellen Unterschied und dabei startet die Liste mit einer eigentlichen Überschrift, mit einem Überbegriff, nämlich der selbstlosen Liebe, der Agape. Die gleiche Liebe, die auch Jesus Christus zu uns hat, schenkt der Geist auch uns. Und die Liebe, das ist die Grundlage für all die weiteren Begriffe. Und der Werner Debord, ein Kommentator von der Wuppertaler Studienbibel, der hat das ganz schön zusammengefasst und ich bin jetzt so frech und kann das einfach vorlesen, wenn er das zusammengefasst hat, weil er hat das so gut gemacht. Er hat das aufgelistet, Freude als jubelnde Liebe. Friede als heilende Liebe, Langmut als tragende Liebe, Freundlichkeit als erbarmende Liebe, Güte als schenkende Liebe, Treue als verlässliche, haltende Liebe, Sanftmut als demütige Liebe und Selbstbeherrschung als verzeihende Liebe oder verzichtende Liebe. Wir sehen also, dass die Liebe, die selbstlose Liebe über all dem steht. Und darum ist es nur eine Frucht vom Geist. Weil das, was der Geist bewirkt, ist eigentlich die selbstlose Liebe in uns. Und so zeigt der Paulus uns da nicht eine abschließende Liste, was die Liebe alles bewirkt, aber es zeigt uns auf, dass die Frucht vom Geist Liebe praktisch macht in unserem Leben. Und durch die Liebe vom Geist können wir das Gesetz erfüllen. Galater 5,14 haben wir am Anfang gelesen, denn das Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie können wir das? Nur indem wir die Frucht vom Geist in unserem Leben haben. Es wäre jetzt also nicht zielführend, wenn wir jetzt die ganze Liste irgendwie Schritt für Schritt durch würden gehen und analysieren, ja, was heisst denn Freundlichkeit, was heisst denn das? Das wäre nicht zielführend, das ist ja nicht das, was der Paulus da will. Die Liebe ist Grundlage von allem. Und das ist die Liebe, die im 1. Korinther 13 immer schön an der Hochzeit gelesen wird. Aber eigentlich wird im 1. Korinther 13 die Liebe beschrieben, die Gott hat. Das ist die gleiche Liebe, die Gott hat. Die gleiche Liebe, die der Geist wirkt. Und wenn wir wissen wollen, wie die Liebe Gottes aussieht, dann müssen wir mal Korinther 13 lesen. Die Früchte vom Geist bildet also einen gewaltigen Kontrast zum Werk oder der Früchte der Sünde. Wo es vorher zum Zerstörung und Egoismus gegangen ist, geht es jetzt um Erbauung von allen. Und so führen die Früchte zu einer veränderten Beziehung, zu verändernden Gedanken, zu veränderten Ausrichtungen, Taten und Zielen. Nicht mehr ich stehe im Zentrum, sondern Gott und der Nächste. Und darum, wenn wir im Geist wandeln, ihn nicht betrüben, wenn es im Epheser 4,30 steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Es ist also möglich, dass wir sogar noch als Christen den Geist betrüben können, obwohl wir versiegelt worden sind. Aber durch das Erlösungswerk von Jesus Christus sind wir eben versiegelt. Es ist nicht eine temporäre Erfüllung vom Geist. Der Geist wohnt in uns und er will die Früchte rausbringen in uns. Aber wir können uns dagegen versperren. Wir können ihn betrüben in dem. Und das bedeutet nicht, dass wir damit unsere Errettung verspielt hätten. Aber es behindert unsere Heiligung und es beeinträchtigt unser ganzes Leben. Und darum wollen wir zum Schluss noch anschauen, wie können wir die Früchte vom Geist überhaupt in unser Leben zulassen, in unser Leben sprechen lassen. Wie können wir mit Sünden umgehen? Denn gegen die Früchte gibt es ja kein Gesetz. Und vielleicht hast du gemerkt, dass dich der ein oder andere Punkt, den der Paulus da aufgerufen hat, gerade im ersten Teil, schwerfällt. Dass du damit zu kämpfen hast, vielleicht mit sexueller Sünde, vielleicht mit religiöser Sünde, mit zwischenmenschlichen oder selbstzerstörenden Sünden. Und vielleicht kämpfst du schon jahrelang gegen eine oder mehrere Sünden auf dieser Liste an. Und du versagst und fallst immer wieder. Und vielleicht zweifelst du daran, dass Gott dir wirklich noch helfen kann. Und du scheiterst eins und eins und eins immer wieder mehr. Und du kommst in das Hamsterrad von der Selbstverurteilung hinein. Du machst eine Sünde, du siehst, es ist nicht gut, du verurteilst dich selber und du willst dich ändern und machst irgendetwas und versuchst daran herumzuwerkeln. Und dann ist halt dummerweise schon wieder passiert. Und das Hamsterrad fängt wieder an und du verurteilst dich noch viel mehr und du willst dich noch mehr verändern und du versuchst noch mehr und es passiert wieder. Und das Hamsterrad geht weiter und du kommst nicht raus. Und das ist das Problem, das wir haben. Und das ist das Problem, warum wir nicht frei werden von der Sünde. Das Einzige, was gegen Sünde hilft, ist nicht unser Werk. Nicht unser Tun, nicht unser Leisten und auch nicht unser Selbstverurteilen. Sondern das Einzige, was gegen die Sünde hilft, ist das Erlösungswerk von Jesus Christus. Ist die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz für uns erwirkt hat. Ist das kostbare Blut, das er auch für deine Sünde, wo du jetzt zum 100. Mal wieder gescheitert bist, da vergossen hat. Und darum ist das Einzige, was uns aus dem Hamsterrad von der Sünde und der Selbstverurteilung befreien kann, ist die Vergebung von Jesus Christus wirklich anzunehmen. Ihn wirklich in dein Leben sprechen lassen. Zu sehen, dass er auch für diese Sünde am Kreuz war. Und du dich nicht mehr selber verurteilen musst. Weil was passiert, wenn wir uns selber verurteilen? Wir nehmen den Erlösungsweg von Jesus Christus nicht ernst. Wir nehmen nicht ernst, dass er die Sünde ein für alle Mal vergeben hat. Dass er die Sünde, wie wir es vorher gesungen haben, in die Tiefe vom Meer rührt. Dass sie nicht mehr um ist. Dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Jesus Christus sind. Und darum ist das der einzige Weg aus dem Hamsterrad raus, dass du auf die Knie gehst und dir Buße tust und sagst, Herr Jesus Christus, vergib mir. Und ich will die Vergebung in mein Leben annehmen und ich will dein Kreuz vor Augen haben. Und ich will sehen, was das für dich gekostet hat. Und ich will sehen, dass das, was du gezahlt hast, reicht. Und das führt uns nicht zu einer Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde, sondern zu einem viel mehr Ernst nehmen davon. Aber es führt uns auch aus dem Hamsterrad von der Sünde raus. Darum möchte ich dich ermutigen, nimm das Erlösungswerk von Jesus Christus auch in all deinen Sünden ernst. Du nicht sagen, diese Sünde, da kann mir Gott nicht vergeben. Du nicht sagen, aber da muss ich doch noch irgendwo Peitsche für ihn nehmen und mich selbst geißeln, wenn das Mönche an mich gemacht haben. Nimm das Erlösungswerk von Jesus Christus an. Wenn wir das annehmen, dann könnte die Frucht vom Geist in unserem Leben Wirkung geben. Dann kann die Liebe Gottes sich breit machen in unserem Leben. Weil es nicht unsere Liebe ist, sondern die Liebe, die wir überkommen durch ihn. Und dann kann Gott uns auch Wachstum schenken in diesen Situationen, wo wir versagen. Weil er uns einen neuen Blick, einen neuen Umgang gibt. Gott ist ein gnädiger Gott und seine Gnade verändert. Und darum ist es wichtig, dass man seine Gnade in Anspruch nimmt. Und in dieser Gnade immer wieder lebt. Veränderung durch Jesus Christus ist möglich. Auch wenn du schon lange mit Sünden zu kämpfen hast, es ist möglich, weil Gott ist nichts unmöglich. Und das wollen wir glauben, das wollen wir annehmen und das wollen wir leben. Und so sind die Früchte vom Geist etwas Praktisches. Ein Praktisches in Anspruch nehmen von dieser Gnade Gottes. Eine Gnade, die wir täglich wieder neu daraus heraus erleben wollen. Und aus dieser Gnade heraus kommen die Früchte. Und ich will zum Schluss noch einen Punkt herausheben, was die Früchte uns auch sagen. Nämlich, dass wir an diesen Früchten prüfen können, was von Gott ist oder eben nicht. Und vielleicht sind wir manchmal wirklich unsicher, ob etwas von Gott ist. Ob wir nicht mitmachen sollen, ob etwas eine gute Strömung ist oder eine schlechte Strömung. Ob wir einen guten Umgang haben mit Personen oder eben nicht. Und dann will ich dir als kleine Anleitung geben. Frag dich, wo führt das her? Wo führt der Weg her in der letzten Konsequenz, wo die Person vertritt? Wo die Person unterwegs ist, darauf führt sie zu Liebe? Führt sie zu Freude? Führt sie zu mehr Frieden? Selbst Frieden, Gnade, Treue, all die Begriffe, die Paulus aufgelistet hat. Oder führt sie in Sünde? Führt sie in Unfrieden? Führt sie in Streit? Führt sie in Zerfleischung? Das sind die Kategorien, die wir prüfen müssen. Und manchmal ist das nicht so einfach, weil manchmal, wenn wir das langfristig anschauen. Es kann gut sein, dass das vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl auslöst, etwas. Aber wenn wir weiter sehen, merken wir, nein, es führt eigentlich in eine Gefangenschaft, in eine Abhängigkeit, in eine Angst. Und dann sehen wir, ist das nicht eine Frucht vom Geist? Und da wollen wir nicht mitmachen. Durch den Heiligen Geist haben wir ein gewaltiges Vorrecht. Wir sind Kinder Gottes und wir sind versiegelt mit Gott selber in uns. Und darum können wir auch immer mehr in Gottes Willen leben und ihm immer ähnlicher werden. Die Sünde hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort und sein Geist, wo wir drin wandeln wollen. Und so wollen wir die Früchte vom Geist nicht als bloße Theorie, sondern als Praxis anschauen. Als etwas, das unser Leben frei machen kann, verändern macht und vor allem zur Liebe führen kann. In die wunderbare Liebe, die Gott selber hat. Und das ist das, was wir dann mitnehmen an Pfingsten. Und der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir die Liebe Gottes dürfen in uns haben. Amen. Ich werde noch beten zum Schluss. Ja, Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern den Heiligen Geist gesendet hast. Und dass wir dürfen erkennen, dass der Heilige Geist uns die gleiche Liebe gibt, wie du hast. Und dass wir immer wieder dürfen die Gnade in Anspruch nehmen und dass du das Hamsterrad von der Sünde durchbrochen hast durch dein Werk am Kreuz. Und dass dein Blut längt. Absolut. Dass es nicht mehr braucht als dein Erlösungswerk. Aber es braucht eben seinen Anspruch nehmen von dem. Und so bitten wir dich, dass du uns aufzeigst, wo wir dein Erlösungswerk in unserem Leben noch nicht komplett angenommen haben. Wo wir dein Erlösungswerk an gewissen Punkten in unserem Leben auf die Seite schieben. Vielleicht glauben, nein, da hilft das alles nicht mehr. Dass du uns da zeigst, dass das nicht so ist. Dass du uns überführst von unseren Sünden, aber auch überführst von der Erkenntnis, dass du gezahlt hast. So bitte ich dich, dass du mit uns kommst in dieser Woche und uns die Gnade und die Vergebung immer wieder neu aufgehen lässt. Dir ist Lob und Ehre. Amen.